Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Josephine Schulz im Studio. Schönen guten Abend. Auch heute haben wir Corona und noch mehr Corona im Programm. Es geht zum Beispiel um die zuerst in Großbritannien aufgetauchte Virusmutation, die sich jetzt auch in Deutschland verbreitet und deren Anteil hier offenbar schon bei über 20% liegt. Außerdem hat die EU-Kommission nach viel Kritik ihre Impfstrategie angepasst. Dazu haben wir gleich ein Interview mit der grünen Europaabgeordneten Jutta Paulus. Und beim politischen Aschermittwoch ist Corona-Politik auf Wahlkampf getroffen. Weitere Themen gleich: der neue italienische Ministerpräsident Draghi hat im Senat seine Pläne vorgestellt und Trump, der attackiert seinen früheren Verbündeten Mitch McConnell. Wir haben es jetzt oft gehört, Virologen gehen davon aus, dass die britische Virusmutation wesentlich ansteckender ist als die bisherige Form. Wie viel genau, das lässt sich wohl noch nicht sagen, aber insgesamt scheint sich diese These zu bestätigen. Vor zwei Wochen, da hieß es noch, der Anteil dieser Mutation bei den Neuinfektionen liege in Deutschland bei ungefähr 6%. Heute sprach Gesundheitsminister Spahn dann schon von über 20%. Über die aktuellen Corona-Entwicklungen berichtet Volker Fintermann.
Es entwickelt sich zu einem Phänomen. Landesweit lehnen Menschen die Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca ab, weil sie ihm nur einen eingeschränkten Schutz zugestehen oder unmittelbare Nebenwirkungen fürchten. Aber in den Impfzentren häufen sich entsprechende Meldungen. Gesundheitsminister Jens Spahn nahm das heute noch einmal zum Anlass, um auf die Wirksamkeit des Impfstoffs des schwedisch-britischen Herstellers hinzuweisen.
Die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind sehr unterschiedlich, aber es wird eben auch jeden Tag sehr umfänglich und jeden Tag mehr mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Und eins ist mir dabei wichtig: wenn ein Impfstoff in der Europäischen Union zugelassen wird, nach einem ordentlichen Zulassungsverfahren, dann ist er sicher und wirksam.
Auch die Weltgesundheitsorganisation hegt keine Zweifel an dem Einsatz des Impfstoffs, auch wenn seine Wirksamkeit etwas geringer als die der Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna ist. Es dürfe da auch zu keinem Verdrängungsprozess kommen, betonte Spahn, zumal ältere Menschen nur mit den Vakzinen von BioNTech, Pfizer und Moderna geimpft werden können. Und auch bei der Sorge über mögliche Nebenwirkungen könne man aufgrund der aktuellen Datenlage des Paul-Ehrlich-Instituts eine Entwarnung geben.
Weil eben von nicht erwarteten Nebenwirkungen wir bisher bei den drei zugelassenen Impfstoffen so gut wie keine sehen.
Weniger ermutigend sind dagegen die aktuellen Erkenntnisse über die Ausbreitung der Corona-Mutanten in Deutschland. Vor allem der britischen Variante ist die bislang nur unterstellte Dynamik nicht abzusprechen.
Vor zwei Wochen machte diese Variante noch einen Anteil von knapp 6% der untersuchten Proben aus. Inzwischen sind es über 22%. Das heißt, wie auch schon in anderen Ländern beobachtet, verdoppelt sich der Anteil der Infektionen mit dieser Virusvariante ungefähr jede Woche.
Diese Entwicklung geht derzeit aber noch mit rückläufigen Infektionszahlen insgesamt einher. Das Robert-Koch-Institut meldete heute 7.556 weitere positive Tests und bei der 7-Tage-Inzidenz einen bundesweiten Durchschnittswert von 57, der damit weiter rückläufig ist. In 80 der über 400 kreisfreien Städte und Landkreise wurde bereits der Wert von 35 unterschritten. Auf der anderen Seite gibt es besonders in den Grenzregionen zu Tschechien noch etliche Landkreise mit Werten von deutlich über 200. Neben den fortschreitenden Impfungen sollen da jetzt auch die Schnelltests zu einer besseren Einhegung der möglichen weiteren Ausbreitung des Virus, bei der die südafrikanische Variante nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt, beitragen. Ab Anfang März sollen diese Schnelltests kostenfrei zur Verfügung stehen und in Apotheken, Arztpraxen und Testzentren angeboten werden. Die Kosten dafür trägt der Bund, was in der SPD allerdings für Irritationen sorgt.
Bisher bezahlen die Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer diese Tests. Die kosten 18 Euro, so viel wie der Bundesgesundheitsminister ausgeben. Und ich finde mal, das bleibt auch so. Kann ja nicht sein, dass wir hier die gesamten Kosten sozialisieren, also auf den Staat ziehen, was die Arbeitgeber dafür, dass sie offen sein können, wie große Versandhändler, wie große Fabriken auch, dass das jetzt der Staat übernimmt. Das geht nicht, aber für die Privatleute ja.
So der parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider im Sender NTV. Allerdings hat sich heute Finanzminister Olaf Scholz beim Aschermittwochstreffen der bayerischen SPD hinter den Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn gestellt und die volle Unterstützung zugesagt und dass man das auch finanziell wuppen könne.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Volker Findhammer. Eine Sorge, die mit den Virusmutanten einhergeht, ist unter anderem, dass Impfstoffe schlechter oder gar nicht wirken könnten. In Südafrika, da wurden ja die Impfungen mit dem Stoff von AstraZeneca schon gestoppt, weil man dort eben davon ausgeht, dass das Mittel gegen die dortige Mutation nicht wirkt. Die EU hat, was die Impfstrategie angeht, in den vergangenen Wochen viel Kritik einstecken müssen. Jetzt will die Kommission einiges besser machen und sich vor allem auch besser gegen die neuen Virusmutanten wappnen. Paul Vorreiter aus Brüssel.
Wochenlang stand die EU-Kommissionspräsidentin wegen der Impfstrategie in der Kritik. Mit einer Reihe neuer Pläne scheint Ursula von der Leyen nun in die Offensive gehen zu wollen. Zunächst verkündete sie den Abschluss eines weiteren Liefervertrags.
I'm glad to announce that today the Commission has approved a second contract with Moderna to purchase 300 million additional doses of their vaccine against COVID-19. This is good news.
Die EU-Kommission hat 300 Millionen weitere Impfstoffdosen vom US-Hersteller Moderna bestellt. Die erste Hälfte davon soll im dritten und vierten Quartal zur Verfügung stehen. Der Rest ist als Option für das kommende Jahr gedacht. Vor allem ließ die EU-Kommission aber heute wissen, wie sie auf die Herausforderungen der Coronavirus-Mutationen reagiert. Kernstück des HERA-Inkubator getauften Programms ist es, Vorsorge zu schaffen für Mutanten, bei denen jetzige Impfstoffe nicht mehr wirken. Wissenschaftler, Labore, Hersteller und Gesundheitsämter sollen beim Nachweis neuer Virusvarianten sowie der schnelleren Entwicklung, Zulassung und Produktion angepasster Impfstoffe besser zusammenarbeiten.
Für uns ist wichtig, dass der HERA-Inkubator ganz eng mit ECDC und den Mitgliedstaaten zusammenarbeitet, um vor allem die Kapazität des Sequenzierens zu erhöhen und um neue Covid-Tests in großem Umfang zu nutzen.
Ähnlich wie bei fortlaufend neu entwickelten Grippeimpfstoffen soll es auch für angepasste Covid-19-Impfstoffe beschleunigte Zulassungen geben. So muss nur noch ein kleinerer Satz zusätzlicher Daten bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA vorgelegt werden.
Die Marktzulassung für verbesserte Impfstoffe müssen gestrafft werden. Das ist möglich, weil wir die Technologien, zum Beispiel die mRNA-Technologie, die dahinter liegen, inzwischen gut kennen. Das heißt, es muss nur die Anpassung beurteilt werden und nicht mehr der Impfstoff im Grundsatz.
Zudem sollen Genehmigungsverfahren für neue oder umgewidmete Impfstofffabriken beschleunigt werden. Allein mindestens 75 Millionen Euro sind im Rahmen des Programms für Testkapazitäten in den Ländern vorgesehen. Weitere 150 Millionen Euro fließen in die Forschung und den Datenaustausch über Virusvarianten, Corona-Impfstoffe und Medikamente. Ein Netzwerk mit dem Namen Vaccelerate soll, wie der Name schon andeutet, klinische Tests beschleunigen und in die Untersuchungen schrittweise auch Kinder und junge Erwachsene einbeziehen.
Ich freue mich, dass wir heute ein EU-weites und von der EU finanziertes neues Netzwerk für klinische Studien aus der Taufe heben. Etwa 16 Mitgliedstaaten sind beteiligt und über 180 verschiedene Teilnehmer von Krankenhäusern bis zu Arztpraxen sind hieran beteiligt. Das ist das allererste europäische Studiennetzwerk mit Blick auf Corona-Impfstoffe.
Dritter Schwerpunkt des Aktionsplans ist der Ausbau der Impfstoffproduktion in der EU. Für künftige Lieferverträge wird es zur Bedingung, dass sie einen detaillierten Lieferfahrplan enthalten, sowie den Nachweis, dass die Produktionskapazitäten auch da sind. Damit will die EU-Kommission offenbar einen neuen Streit wie jüngst mit dem Hersteller AstraZeneca vermeiden. Die EU-Kommission hat darüber hinaus eine gemeinsame Notfallzulassung auf EU-Ebene ins Gespräch gebracht, bei der die Mitgliedsländer das Haftungsrisiko gemeinsam tragen würden. Bisher sind Notfallzulassungen in der EU nur auf Ebene der Mitgliedstaaten möglich. Die müssen dann aber auch das Risiko tragen. Auf Basis von Notfallzulassungen hatten die USA und das Vereinigte Königreich ihre Impfkampagnen mehrere Wochen früher gestartet als die EU. Dennoch schreitet unterdessen auch in der EU die Verteilung der drei zugelassenen Impfstoffe voran. Nach Angaben der Kommission wurden bisher rund 33 Millionen Dosen an die Staaten ausgeliefert. 22 Millionen Europäerinnen und Europäer hätten eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Die EU-Kommission versprach, dass das in den kommenden Wochen und Monaten noch schneller funktionieren wird.
Und über diesen neuen Aktionsplan der EU kann ich sprechen mit Jutta Paulus. Sie ist EU-Abgeordnete der Grünen und außerdem Pharmazeutin. Frau Paulus, es gab in den letzten Wochen viel Kritik an der EU mit Blick auf die Impfstoffe. Lesen Sie diesen neuen Plan jetzt als Eingeständnis der Kommission, dass die Kritiker im Grunde recht hatten?
Ja, die Kommission hat ganz klar auch die Kritik adressiert und hat gesagt, wir werden uns zukünftig auch bei den neuen, noch abzuschließenden Verträgen auch darum kümmern, dass die Produktionskapazitäten genau dargelegt werden, dass wirklich verpflichtende Angaben gemacht werden. Und wir werden auch selbst proaktiv auf die Industrie zugehen und schauen, wo wir Flaschenhälse, also Engpässe, besser adressieren können. Da ist, glaube ich, tatsächlich ein Lernprozess zu beobachten.
Ein Schwerpunkt ist ja jetzt das Vorgehen gegen die Virusmutationen. Da ist jetzt Geld für Forschung vorgesehen. Kommt das nicht ein bisschen spät? Also die Mutationen gibt es ja nicht erst seit heute. Ich hätte gedacht, da sind längst alle Virologen mit beschäftigt.
Das war tatsächlich auch mein erster Gedanke, als ich dieses Vorhaben und auch die doch etwas euphorische Präsentation mitbekommen habe, habe ich gedacht, na ja, seit spätestens November wissen wir, dass da wirklich eine ernstzunehmende Gefahr unterwegs ist. Und 3 Monate später mit großem Tamtam anzukündigen, wir kümmern uns jetzt, ist ein bisschen, ja, zu wenig und zu spät, würde ich sagen, denn da hätte man schon im Dezember eigentlich sofort ein Notfallprogramm starten müssen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Geld ja auch dafür da, um zu unterstützen, dass Impfstoffe jetzt angepasst werden an die neuen Mutationsformen. Heißt das, die EU zahlt jetzt wieder die ganze Forschung und die Pharmakonzerne machen am Ende den Profit damit?
Es ist tatsächlich zu befürchten, dass die öffentliche Hand doch einen Großteil der notwendigen Investitionen übernimmt und am Ende des Tages nicht unbedingt Zugriff auf die Patente hat. Das ist ja auch die Kritik, die wir schon an der derzeitigen Beschaffungsstrategie üben, dass die öffentliche Hand mit enormen Summen die Entwicklung unterstützt hat, aber am Ende des Tages die Pharmafirmen laut Vertrag sogar Einfluss haben, ob Dosen an den globalen Süden gespendet werden dürfen. Also das, finde ich, ist ein absolutes Unding. Wenn man schon solche großen Summen in die Hand nimmt, dann muss man sich auch ein Mitspracherecht sichern.
Also Sie würden auch, weil das hatten ja eine Reihe von Entwicklungshilfeorganisationen von BioNTech gefordert, dass BioNTech erstmal bis auf Weiteres auf seine Patentrechte verzichtet, damit der Impfstoff auch von anderen produziert werden kann. Da würden Sie auch sagen, darauf müsste die EU eigentlich drängen?
Auf jeden Fall. Die EU könnte insbesondere natürlich bei der Welthandelsorganisation eine proaktive Rolle einnehmen. Es gibt ja dieses TRIPS-Abkommen, das Abkommen zum Schutz geistigen Eigentums. Und in dem gibt es eine Klausel, dass eben die Patentrechte für Arzneimittel und Medizinprodukte im Falle von Gesundheitskrisen ausgesetzt werden dürfen. Die ist bislang nur mal aktiviert worden, als es um AIDS-Medikamente in Indien und Südafrika ging. Aber wenn wir von einer globalen Gesundheitskrise sprechen, dann ist es meiner Ansicht nach geradezu unsere Pflicht, auch als EU sowie natürlich auch als Mitgliedstaaten dafür einzutreten, dass die Patente global zur Verfügung gestellt werden. Selbstverständlich muss es dafür Lizenzgebühren geben, da ist ja auch niemand dagegen. Aber es kann nicht sein, dass wir als globaler Norden uns nicht nur 80% der Impfdosen sichern, sondern auch noch verhindern, dass die im globalen Süden produziert werden können.
Aber warum macht die EU-Kommission das nicht? Also ist man da zu konzernfreundlich? Will man sich da nicht mit der Pharmalobby anlegen?
Ich glaube, man hat einfach Angst vor einem Präzedenzfall. Denn wenn wir mal genau hinschauen, dann ist es bei den meisten Arzneimitteln und Innovationen so, dass ein Großteil der Forschung mit öffentlichem Geld finanziert wird, beispielsweise an den Universitäten. Und man hat, glaube ich, Angst davor, dass über kurz oder lang dieser Patentschutz dann komplett fallen wird. Und selbstverständlich sitzen die meisten Pharmabetriebe nicht unbedingt in Südafrika oder in Indien, sondern die Konzerne sitzen hier und haben natürlich entsprechenden Einfluss. Ich glaube aber, dass wir über kurz oder lang über ein ganz anderes Modell des geistigen Eigentums werden nachdenken müssen, denn dass zum Teil wirklich Mondpreise aufgerufen werden für Produkte, die mit öffentlichen Mitteln zumindest mal in der Grundlagenforschung entwickelt worden sind, das geht in der globalisierten Welt so nicht.
Gucken wir nochmal auf andere Punkte in diesem Aktionsplan. Da wurde auch ins Spiel gebracht, auf Notfallzulassungen umzusteigen. Als Großbritannien im Dezember damit schneller war als die EU, da haben viele, unter anderem auch Sie, in einem Interview bei uns gesagt, besser sorgfältig prüfen, also Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Ist das jetzt hinfällig?
Ich glaube, man muss noch einmal differenzieren, denn die Notfallzulassungen, die jetzt im Gespräch sind, zumindest habe ich es so verstanden, beziehen sich auf die angepassten Impfstoffe. Und da haben wir ja eine ähnliche Situation, einen Präzedenzfall sozusagen, wenn wir auf den Grippeimpfstoff schauen. Der Grippeimpfstoff wird jedes Jahr angepasst, muss aber trotzdem nicht das komplette Zulassungsverfahren durchlaufen, weil man sagt, das Grundprinzip, der Vektor und so weiter und so fort, das ist alles bereits geprüft. Und so ähnlich möchte man jetzt mit den angepassten Impfstoffen, die eben besser gegen die Mutationen wirken sollen, auch verfahren. Da habe ich ehrlicherweise kein großes Problem mit.
Okay, aber ist das jetzt vielleicht, also wenn man auf die Akzeptanz, auf die Impfbereitschaft guckt, ist das dann klug, jetzt Zulassungsverfahren nochmal zu vereinfachen, zu beschleunigen? Ich meine, wir sehen auch gerade viel Skepsis, was den Impfstoff von AstraZeneca angeht. Also ist das klug?
Also ich finde es im Umkehrschluss überhaupt nicht klug, dass der AstraZeneca-Impfstoff jetzt so schlecht geredet wird. Wenn man tatsächlich mal sich das anhört, was die Expertinnen und Experten dazu zu sagen haben, dann ist das durchaus ein wirksamer und sicherer Impfstoff, denn er verhindert zuverlässig schwere Verläufe. Und das ist ja das, worauf es primär ankommt. Ob jetzt jemand mal Fieber hat oder mal husten muss oder vielleicht auch mal zwei Tage das Bett hüten muss, das ist mir offen gestanden nicht so wichtig, wie dass wir unsere Intensivstationen nicht mit Covid-Patienten überlasten. Ich würde mir wünschen, dass man mit größerem Vertrauen auch in die Datenlage wirklich die Impfstoffe, die wir haben, nicht schlecht redet. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, und wenn man sagt, Leute, wir möchten jetzt hier ein ähnliches Verfahren anwenden, wie wir es für den Grippeimpfstoff seit Jahren und Jahrzehnten anwenden, dann, glaube ich, ist die Akzeptanz dadurch nicht unbedingt beeinträchtigt.
Es ging jetzt in diesem Plan auch darum, Produktionskapazitäten zu erhöhen. Was meinen Sie, hat die EU da jetzt wirklich effizientere Druckmittel gegenüber den Konzernen oder appelliert man da weiter an die Eigeninitiative?
Also der Industriekommissar Thierry Breton hat ja gesagt, er möchte sich dafür einsetzen, dass es ein Netzwerk gibt, in dem auch Wissen geteilt wird. Ich bin nicht sicher, ob die Industrie da so mitziehen möchte. Zumindest wird sie das mit Sicherheit nicht tun ohne entsprechende finanzielle Anreize, denn die Firmen schauen sehr genau darauf, wer von ihrem Wissen profitieren kann und wer nicht. Das ist ja auch ein bisschen der Pferdefuß bei den Patenten. Das Patent nützt ihnen erstmal gar nichts, solange sie nicht die Details des Herstellungsprozesses auch kennen. Denn das ist so, wie wenn sie ein Kochrezept bekommen, haben aber noch nie am Herd gestanden und sollen jetzt mal anfangen.
Ursula von der Leyen hat heute auch gesagt, dass die EU sich jetzt nochmal 300 Millionen Impfdosen von Moderna gesichert hat. Insgesamt hat die EU, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, rund 2 Milliarden Dosen jetzt schon bestellt bei verschiedenen Herstellern. Das klingt jetzt erstmal so, als wären neue Bestellungen nicht das, was dringend erforderlich ist, beziehungsweise nicht das, was die momentane Knappheit löst.
Das ist richtig. Andererseits bin ich gar nicht so unglücklich darüber, dass wir im Zweifelsfall mehr Dosen haben, als wir benötigen, denn weltweit werden noch viel, viel mehr Dosen benötigt. Sprich, wenn es tatsächlich mit der Produktion so schnell geht, wie wir uns das alle wünschen und die Versorgung der EU-Bürgerinnen und Bürger bis, ich sag jetzt mal, Ende 2021 jeder wirklich ein Impfangebot bekommen hat, also auch von den Jüngeren, dann kann man ja immer noch hergehen und kann die zusätzlich bestellten Dosen an andere Länder abgeben. Das steht dem ja nicht entgegen.
Sagt die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Corona-Pandemie hat heute auch den politischen Aschermittwoch bestimmt. Einmal natürlich, was die Form angeht. Statt in großen Hallen mit dicht gedrängtem Publikum auf Bierbänken, was wahrscheinlich schon die eine oder andere Maßintus hat, war dieses Mal alles online. Und auch inhaltlich war Corona in den Reden natürlich das alles bestimmende Thema. Tobias Krone, der hat den politischen Aschermittwoch der CSU verfolgt. Und da ist heute etwas Neues passiert, nämlich dass mit Armin Laschet ein CDU-Vorsitzender dort sprechen durfte.
Er ist eingeladen nach Passau und das heißt in diesen Tagen, er ist zugeschaltet. Der frisch gewählte Vorsitzende der Schwesterpartei CDU, Armin Laschet.
Und dass ich nun heute als neu gewählter CDU-Vorsitzender diesen Olymp des politischen Lebens betreten darf, das ist natürlich für mich eine ganz besondere Freude.
Noch nie durfte ein CDU-Chef bei den Christsozialen auf dem Aschermittwoch in Passau sprechen. Mit Spannung ist der Auftritt erwartet worden. Schließlich tragen Laschet und CSU-Parteichef Markus Söder aller Wahrscheinlichkeit nach die Frage unter sich aus, wer Kanzlerkandidat der Union wird. Doch von Laschet kommen keine Frotzeleien, sondern Lob für den bayerischen Ministerpräsidenten.
Markus Söder hat es geschafft, die CSU in eine wichtige Landtagswahl zu führen, die CSU wieder stark zu machen, die CSU wieder zu neuen Umfragehöhepunkten zu führen. Und die CSU ist heute eine wichtige politische Kraft in ganz Deutschland.
Laschet betont die Nähe zwischen CDU und CSU.
Gemeinsam Arbeitsplätze und Ökologie zusammenführen. Und da liegen CDU und CSU so eng beieinander wie lange nicht mehr.
Die Union wolle Fortschritt ohne Verbote, so Laschet, anders als er den jüngsten Verstoß aus den Reihen der Grünen interpretiere. Unmutsäußerungen über die Corona-Politik, wie jüngst auf dem Neujahrsempfang der CDU Baden-Württemberg, sind hier bei Armin Laschet nicht zu hören. Sein Kollege Markus Söder rechtfertigt weiterhin ausführlich die Corona-Maßnahmen, auch gegen die zunehmende Kritik aus der CSU-Parteibasis.
Ich kriege auch Briefe. Letztens habe ich den Brief einer CSU-Ortsvorsitzenden erreicht, die schreibt, ja, die Maßnahmen sind schuld an dieser schwierigen Situation. Sie machen vieles kaputt. Sorry, das Gegenteil ist der Fall.
Mehrere CSU-PolitikerInnen in Gemeinden und Landkreisen fordern von Markus Söder Öffnungsperspektiven. Doch Markus Söder bleibt bei seiner Linie.
Durchhalten bitte. Es wird von Tag zu Tag besser. Und Bayern liegt im Moment echt gut in der Corona-Politik.
Vieles allerdings lasse zu wünschen übrig, gibt Markus Söder zu, und zwar auf der Bundesebene.
Novemberhilfen, die im März gezahlt werden, sind schlicht und einfach zu spät.
Auch die Organisation des Impfprogramms kritisiert Markus Söder. Er fordert ein Impfprogramm an Schulen. Von den Oppositionsparteien nimmt Söder vor allem die Grünen aufs Korn. Er sei enttäuscht von dem Vorstoß Anton Hofreiters, Einfamilienhäuser künftig nicht mehr zu fördern. Und dennoch schließt Söder eine schwarz-grüne Koalition nicht aus.
Wir als CSU schaffen es in einer Woche mit Saskia Esken und Hubert Aiwanger zusammenzuarbeiten. Deswegen könnte es auch sein, dass wir das mit den anderen irgendwie hinbekommen.
Und die unterschwellige Rivalität zu Armin Laschet? Hier belässt es Söder bei der Spitze. Bayern schneide derzeit bei den Corona-Zahlen besser ab als Nordrhein-Westfalen, wo Laschet regiert. Söder schickt außerdem eine Mahnung hinterher.
Und das ist, glaube ich, selten, als in Passau Angela Merkel so gelobt wurde, aber ich sage es sehr deutlich. Jeder, der meint, Merkel-Stimmen im September zu bekommen, der muss wissen, Merkel-Stimmen gibt's nur mit Merkel-Politik.
Auch das könnte man verstehen als Kampfansage an Armin Laschet. In einer ansonsten persönlichen Rede. Söder hält sie im Sitzen von einer Eckbank aus, in der Kulisse einer bayerischen Stube. Söder, nicht als Fan von Bier bekannt, gesteht hier ganz locker, womit sein Bierkrug gefüllt ist.
Ich geb's zu, Cola Light schmeckt auch im Krug ganz gut.
Der Live-Applaus der Mitglieder kommt über parallele Videoschalte aus zahlreichen Wohnzimmern. Auch das ist eine technische Premiere.
Statt draufhauen, also Einigkeit zwischen CDU und CSU. Aber es gibt ja auch noch die anderen Parteien und die haben den Aschermittwoch in diesem Wahljahr dann doch auch für ordentlich Kritik genutzt. Franka Belande gibt einen Überblick und startet mit den Grünen.
Laschet oder Söder. In Passau sind es die möglichen Kanzlerkandidaten der Union, Baerbock oder Habeck. In Berlin steht die K-Frage über den Grünen.
Was ist das für ein Tisch hier?
Der ist aus unserem Büro.
Das ist alles, das ist gar kein Wohnzimmer, das ist unser Büro.
So gut kennst du unser Büro. Wir sind da seit 3 Jahren.
Ich sitze am Schreibtisch, meine Liebe.
Es ist fast wie im Theater. Das grüne Führungsduo sitzt in einer Wohnzimmerkulisse und plaudert über Politik. Kein Bierzelt, kein grüllendes Publikum. Die Strategen suchen nach neuen Wegen für einen politischen Aschermittwoch in Corona-Zeiten.
Hast du eine Jogginghose an, wenn du Videokonferenzen machst?
Wird Olaf Scholz beim Talk in Vilshofen gefragt. Er ist immerhin schon Kanzlerkandidat und verrät, dass er bei Videokonferenzen nur selten den Jogger trägt.
Normalerweise nicht. Am Sonntag kann es schon passieren, dass ich Freizeitkleidung habe, die so weit geht.
Seine Rede hat der Finanzminister da schon hinter sich. Söder lästert in Passau über Scholz. Eine echte Stimmungskanone habe die SPD ja da aufgestellt. Der Vizekanzler gibt Kontra, dass der CSU-Chef seine Bazooka gegen die Corona-Krise als Steinschleuder verniedlicht hat, lässt er nicht auf sich sitzen.
190 Milliarden. Ich weiß ja, in Bayern ist vieles größer, aber dass die Steinschleudern ein solches Ausmaß haben, das hätte sicherlich niemand gedacht.
Ein rhetorischer Wumms allerdings aus dem Bierkeller ist von ihm nicht zu hören. Scholz gibt den Staatsmann, den die Krise brauche, keine Politiker, die die Pose wichtiger fänden als die Tat.
Da braucht man Leadership, da braucht man Führungskraft, da muss man auch ernsthaft sein.
Scheiße gelaufen sei das mit dem Impfen, hat Scholz in kleiner Runde geschimpft. Er hat den Kabinettskollegen Gesundheitsminister Jens Spahn mit einem inquisitorisch formulierten Fragenkatalog angegriffen. Hier und heute aber bleibt der Herausforderer von der SPD eher handsam.
Ja, man hätte dafür sorgen können, dass wir mehr Impfstoffe zur Verfügung haben. Das ist einfach schlecht gelaufen.
Die live übertragenen TV-Sender blenden sich aus. Die grüne Parteichefin hat ihren Auftritt und Annalena Baerbocks Partei hat nach Ansicht vieler Beobachter deutlich mehr mit der nächsten Regierung zu tun als die SPD.
Mit Polemik kommt man dieser Tage kein Stück weiter.
Auch Baerbock gibt sich besonnen als Frau, die bald Regierungsverantwortung übernehmen möchte.
Ob Regierung oder Opposition, in dieser zermürbenden Pandemiezeit sind vor allen Dingen gute Ratschläge, kreative Ideen gefragt und nicht Schenkelklopfer und Zoff im Fernsehen.
Die Grünen-Chefin wirkt unkonzentriert, verhaspelt sich oft und die Spitzen gegen Union und SPD überlässt sie meist ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck.
Die Bundesregierung fährt auf Sicht mit verbundenen Augen. Wieso hat Großbritannien 15 Millionen Menschen geimpft und wir hühnern hier rum? Rumhühnern ist inzwischen der korrekte Fachbegriff dafür.
Christian Lindner hält den Grünen hingegen vor, viel zu brav mit der Regierung umzugehen. Nur weil sie mit der Union regieren wollen, hinterlassen sie eine grüne Schleimspur, schimpft der FDP-Chef. Opposition aber gehe anders, bedeute auch Frontalkritik.
Manche Bemerkung aus dem Mund von Ministerpräsidenten hört sich nicht an nach Pandemiebekämpfung, sondern nach Stubenarrest, den man den Menschen verhängen muss.
Olaf Scholz hingegen konzentriert sich ganz auf die Grünen, macht ihnen den Rang als Klimapartei streitig. Der Sozialdemokrat wettert gegen zwei Länder, die von und mit den Grünen regiert werden.
Wir müssen den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Und das können wir, indem wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Nicht so langsam wie in Hessen oder Baden-Württemberg. Da muss mehr Tempo in die Sache rein.
Scholz, Söder, Laschet, Habeck, Baerbock. Heute, an diesem besonderen Aschermittwoch, gehen sie nur online aufeinander los. Im Herbst, wenn es bei der Bundestagswahl um das Erbe Merkels geht, dürften sich drei von diesen fünfen persönlich gegenüberstehen.
Der politische Aschermittwoch, zusammengefasst von Frank Capellan. Und damit kommen wir um 23.37 Uhr zu unseren Kurzberichten. Laut Weltgesundheitsorganisation geht weltweit die Zahl der Corona-Neuinfektionen zurück und auch die Zahl der Todesfälle sinkt. Dietrich Kallmeurer.
Weltweit 2,7 Millionen Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registrierte die Weltgesundheitsorganisation vergangene Woche. Noch Anfang Januar lag die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen bei wöchentlich mehr als 5 Millionen. Weiter zurückgegangen ist auch die Zahl der pro Woche gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. In der letzten Woche starben weltweit 81.000 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion. Das waren 10% weniger als in der Vorwoche. Bei der WHO in Genf geht man davon aus, dass die Entwicklung ein Ergebnis der in vielen Ländern ergriffenen strikten Maßnahmen ist. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus warnte bereits letzten Freitag, es sei jetzt für kein Land der richtige Zeitpunkt, um Maßnahmen zu lockern. Auch sollten die Menschen nicht in ihrer Wachsamkeit nachlassen. Seit Beginn der Pandemie, vor gut einem Jahr, wurden weltweit mehr als 109 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus und rund 2,4 Millionen Todesfälle gemeldet.
Um das Coronavirus besser zu erforschen, sollen in Großbritannien für eine Studie jetzt freiwillig gesunde Menschen infiziert werden. Imke Köhler.
Für die weltweit erste Studie dieser Art werden gesunde Menschen bewusst mit dem Coronavirus infiziert. Ziel der Studie ist, herauszufinden, wie hoch die Virenmenge sein muss, damit sich Menschen überhaupt infizieren. Daneben soll die erste Abwehrreaktion des Körpers untersucht und geschaut werden, welche Personen Symptome entwickeln und welche nicht. Die Ergebnisse der Studie sollen bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19 helfen. Teilnehmen werden bis zu 90 gesunde Probanden im Alter von 18 bis 30 Jahren. Ihnen wird eine ältere Virusvariante, wie sie zu Beginn der Pandemie verbreitet war, in die Nase gesprüht. Danach müssen sie für 14 Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Durchgeführt wird die Studie unter anderem vom Imperial College London und dem Royal Free Hospital, einem großen Lehrkrankenhaus des Gesundheitsdienstes NHS. Die britische Regierung fördert die Studie mit knapp 34 Millionen Pfund. Geplant gewesen ist sie bereits seit Monaten. Nun hat auch das zuständige Ethikgremium grünes Licht gegeben. Damit kann die Studie in den nächsten Wochen beginnen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gefordert, dass der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny sofort freigelassen wird, aber das lehnt Moskau entschieden ab. Stefan Lack.
Die Reaktion aus dem russischen Justizministerium kam schnell. Moskau lehnt die Forderung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nach der sofortigen Freilassung von Kreml-Kritiker Nawalny ab. Gemäß den Rechtsvorschriften der Russischen Föderation gebe es dafür keinerlei Gründe, hieß es. Justizminister Tschuitschenko sprach von einer beispiellosen Forderung. Es handele sich um eine grobe Einmischung in die Arbeit der Justiz eines souveränen Staates. Vorher hatte der stellvertretende Vorsitzende des Rechtsausschusses der Duma, des russischen Parlaments, Emeljanow, eine Freilassung Nawalnys als unwahrscheinlich bezeichnet, da die Verfassung Russlands nationale Interessen über internationales Recht stellt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte Russland aufgefordert, Nawalny unverzüglich freizulassen. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei, dass Nawalnys Leben in Gefahr sei, hieß es in der Begründung. Der 44-Jährige war direkt bei seiner Rückkehr nach Russland festgenommen und anschließend zu 3,5 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Er soll mehrfach gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Prozess verstoßen haben, unter anderem auch, als er sich in Deutschland aufhielt, um sich wegen der Novichok-Vergiftung behandeln zu lassen.
In Nigeria sind letzte Nacht Dutzende Menschen aus einem Internat entführt worden. Darunter waren mindestens 27 Schulkinder. Dunja Sadaki.
Den Behörden zufolge wurde bei der Attacke auf die Schule eine Person getötet. Neben den Schülern sollen auch Lehrpersonal und deren Familienmitglieder entführt worden sein. Zunächst war von hunderten entführten Schulkindern die Rede gewesen. Nigerias Präsident Buhari hat die Entführung verurteilt und angekündigt, Streitkräfte und Polizei für eine Rettungsaktion zu entsenden. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP ereignete sich der Angriff im Zentrum Nigerias am Dienstagabend in der Stadt Kagera im Bundesstaat Niger. Ein Sprecher der Polizei sagte, zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich über 600 Schüler in der Schule befunden. Laut Augenzeugenberichten sollen die Angreifer Militäruniformen getragen haben. Es wird vermutet, dass es sich um Mitglieder einer kriminellen Bande handelt. In Nigeria kommt es immer wieder zu Entführungen von Kindern. Bereits Mitte Dezember waren im Nordwesten Nigerias mehrere hunderte Schulkinder entführt worden.
In der Verwaltungszentrale von Lidl gab es am Nachmittag eine Explosion und mittlerweile wurde bestätigt, dass es sich dabei um eine Briefbombe gehandelt hat. Thomas Wagner.
Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft Heilbronn sprechen am späteren Mittwochabend von einer explodierenden Briefsendung, die für die Detonation in der Unternehmenszentrale des Lebensmitteldiscounters Lidl im baden-württembergischen Neckarsulm gesorgt hatte. Dabei wurden nach Polizeiangaben 2 Personen leicht und 1 schwer verletzt. Der Sachschaden lasse sich derzeit noch nicht beziffern. Gleich nach der Explosion wurden die rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in dem Gebäude aufhielten, evakuiert. Danach durchsuchten Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg gemeinsam mit Sprengstoffspürhunden und weiteren Experten des Polizeipräsidiums Heilbronn die Lidl-Unternehmenszentrale. Ihr Augenmerk richtete sich dabei vor allem auf die übrigen Briefsendungen. Allerdings seien keine weiteren verdächtigen Gegenstände gefunden worden, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern noch an. Allerdings gab es bereits am frühen Mittwochmorgen eine weitere Explosion bei einem Aromahersteller für Fruchtsäfte in Eppenheim, nicht allzu weit von Neckarsulm entfernt. Dort war ein Paket in den Händen eines Mitarbeiters explodiert. Zu möglichen Zusammenhängen dieser Fälle macht die Polizei zurzeit keine Aussagen.
Und wir schauen noch auf den Tag an der Börse, zusammengefasst von Bianca von der Au.
Steigende Renditen an den Anleihemärkten haben Anleger an den Aktienbörsen heute ausgebremst. Der DAX gab um gut 1% auf 13.909 Punkte nach und fiel damit wieder unter die 14.000er Marke. Mit einer höheren Verzinsung gewinnen die als sicher geltenden Staatsanleihen an Attraktivität gegenüber Aktien, die als eher riskanteres Investment gelten. Vor allem in den USA legten die Renditen von Staatspapieren mit langen Laufzeiten zuletzt kräftig zu. Aber auch hierzulande weisen die Anleihezinsen aufwärts. Immer häufiger ist in Marktkommentaren die Rede von einer Rückkehr der Inflation. Das billionenschwere Hilfspaket, das in den USA erwartet wird, befeuert die Debatte. Gleichzeitig sorgt die Hoffnung auf ein baldiges Anziehen der Weltwirtschaft für einen Preisanstieg bei Rohstoffen wie Kupfer, Platin, Stahl und Öl. Der sichere Hafen Gold hingegen wird links liegen gelassen. Das Edelmetall verbilligte sich um 1% auf $1.776 je Feinunze. Der Bitcoin hingegen steigt ungebremst weiter auf über $51.000. Für die einen ist die Digitalwährung ein reines Spekulationsobjekt, für die anderen der neue, sichere Hafen.
Bianca von der Au war das mit dem Börsenüberblick. Die NATO-Verteidigungsminister haben sich zu ihrer Frühjahrstagung getroffen. Morgen wird es dabei um den Afghanistan-Einsatz gehen, beziehungsweise ob und wann die NATO-Truppen abziehen werden. Heute stand aber erstmal die generelle zukünftige Ausrichtung des Bündnisses im Mittelpunkt. Matthias Reiche berichtet.
Es geht um Abschreckung, Gefahrenabwehr und Verteidigung. Dafür soll die NATO weltweit enger mit potenziellen Partnern zusammenarbeiten, wie NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte. Der Norweger hat unter dem Namen Projekt 2030 ein ganzes Bündel von Maßnahmen präsentiert, um die Allianz zukunftsfit zu machen. So sollen auch zusätzliche Konsultationen eingeführt werden, um die politische Koordinierung zu stärken.
And we must do more, to promote transatlantic cooperation.
Und wir müssen mehr tun, um die transatlantische Zusammenarbeit zu fördern, damit die NATO ihren Technologievorsprung behält. Es geht darum, unsere wertebasierte Ordnung zu schützen, die untergraben wird von Ländern wie Russland und China, die unsere Werte nicht teilen. Mit Blick auf die Zukunft müssen wir auch mehr in unsere Verteidigung investieren. Bisher erfüllen nur 9 Staaten das vereinbarte Ziel der Allianz, 2% der jährlichen Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Für die Vereinigten Staaten nahm erstmals der neue Verteidigungsminister Lloyd Austin an den Beratungen teil. Er versprach, dass mit dem Machtwechsel im Weißen Haus die Zeit der amerikanischen Alleingänge vorbei sei. Am Donnerstag wird es in einer Gesprächsrunde auch um den Einsatz in Afghanistan gehen. Unter Ex-Präsident Donald Trump hatten die USA mit den Taliban vereinbart, das Land bis Mai zu verlassen. Allerdings deutet viel darauf hin, dass die NATO-Staaten sich einen Verbleib in Afghanistan über Ende April hinaus offen halten möchten.
Mario Draghi ist neuer italienischer Ministerpräsident. Er hat eine Regierung gebildet, in der viele Posten mit Experten besetzt sind. Und er hat dafür Rückhalt quer über die Parteigrenzen hinweg, also von weit links bis sehr weit rechts. Jetzt muss er noch im Parlament die Vertrauensfrage überstehen, aber das gilt im Grunde als Formsache. Heute hat er im Senat schon mal sein Programm vorgestellt, vor allem wie er die Corona-Krise in den Griff kriegen will. Informationen aus Rom von Lisa Weiß.
Draghi stellt die Ausgangssituation vor, in der Italien zu Beginn seiner Amtszeit ist. Nach einem Jahr der Pandemie wirtschaftlich tief getroffen, mit vielen Toten zu betrauern. Minutiös legt er dar, wie viele ältere Schüler am Distanzunterricht teilnehmen können, 61,2%, oder wie die Lebenserwartung in Italien im vergangenen Jahr gesunken ist, um 1,5 bis 2 Jahre. Vor Zahlen hat dieser Mann keine Angst. Es geht ihm aber nicht um klein-klein. Draghi hat große Pläne. In den vergangenen Jahren gab es schon irgendwie Versuche, unser Land zu reformieren, aber die konkreten Effekte waren limitiert. Das Problem liegt vielleicht darin, wie wir die Reformen häufig geplant haben. Mit kleinen Eingriffen, die von der Dringlichkeit des Moments geprägt waren, ohne eine allumfassende Vision, die Zeit und Kompetenz braucht. Er will Italien innovativer machen, zukunftsfähiger, beweglicher und gerechter. Die Pandemie durch schnellere Impfungen bekämpfen und das komplette Gesundheitssystem reformieren. Statt irgendwo Steuern zu erniedrigen, um die Wirtschaft anzukurbeln, soll eine große Steuerreform kommen. Er will die Verwaltung und das Justizsystem entschlacken, erneuern, beschleunigen, effizienter machen. Den wirtschaftlich schwachen Süden ebenso fördern wie Jugendliche und Frauen, auch wenn letztere in seinem Kabinett unterrepräsentiert sind. Dem Ökonomen Draghi geht es um die Wirtschaft. Aber auch, das betont er immer wieder in dieser Rede, um den Umweltschutz. Aus der Pandemie herauszukommen, das heißt nicht, einfach das Licht wieder anzuzünden. Diese Beobachtung, die die Wissenschaftler immer wiederholen, hat eine wichtige Konsequenz. Die Regierung muss die Arbeitnehmer schützen, alle Arbeitnehmer. Aber es wäre ein Fehler, einfach so alle wirtschaftlichen Aktivitäten zu schützen. Einige müssen sich verändern, auch radikal. Als Beispiel nennt er den Tourismus. Der liegt am Boden durch die Pandemie. Draghi will der Branche helfen, aber statt auf die Massen zu zielen, fordert er sozial- und umweltverträglichen Tourismus. Es ist ein ambitioniertes Programm, das der neue parteilose Ministerpräsident vorstellt. Seine Regierung wird unterstützt von vielen Parteien, von links bis rechts im politischen Spektrum. Auch wenn ihm jetzt eine breite Mehrheit das Vertrauen aussprechen dürfte, würde es für viele Politiker immer wieder schwierig werden, dauerhaft bei all diesen Vorhaben mitzugehen. Und so erinnert Draghi sie am Schluss noch einmal an den Ernst der Lage. Heute ist die Einheit keine Option, sie ist eine Pflicht.
Aber sie ist eine Pflicht, die angeführt wird von etwas, von dem ich sicher bin, dass es uns alle verbindet, die Liebe zu Italien.
L'amore per l'Italia.
Aus Rom, Lisa Weiß. Die US-Republikaner stehen vor einer Richtungsentscheidung. Viele müssen sich die Frage stellen, grenzt man sich von Trump ab und riskiert damit möglicherweise die eigene Karriere oder bleibt man ihm treu, damit aber auch seinem rechtspopulistischen Kurs? Mitch McConnell, der Anführer der Republikaner im Senat, hat jetzt die Wut von Trump auf sich gezogen und durfte sich da eine ganz schöne Verbalattacke anhören. Arthur Landwehr.
There's no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day.
Keine Frage, Präsident Trump ist praktisch und moralisch verantwortlich für die Ereignisse am 6. Januar. Senator Mitch McConnell, die eine Seite. Der starke Mann der Partei im Senat hat Trump während der Präsidentschaft die Erfolge im Kongress besorgt. Das ist für ihn jetzt Vergangenheit. Zeit aufzuhören, die Wunden zu lecken und weiterzuziehen, verlorene Sitze zurückzugewinnen. Daraus wird nichts, schlägt Donald Trump zurück. In einem selbst für seine Verhältnisse scharfen Statement greift der Ex-Präsident seinen früheren Kampfgefährten an.
Mitch ist ein missmutiger, düsterer Politiktyp, der niemals lächelt. Und wenn die republikanischen Senatoren weiter zu ihm stehen, werden sie nicht wieder gewinnen. Er wird niemals tun, was für unser Land richtig ist.
Trump baut darauf, dass in Umfragen noch immer eine große Mehrheit der Republikaner will, dass er auch in Zukunft eine starke Rolle in der Partei spielt. Er werde sich einmischen, kündigt Trump denn auch an, und zwar an der empfindlichsten Stelle für die Partei, insbesondere für die amtierenden Abgeordneten und Senatoren. Die müssen nämlich schon in gut einem Jahr in ihren Wahlkreisen wieder aufgestellt werden. Stellen Sie sich jetzt gegen Trump, müssen Sie mit dem Zorn seiner Anhänger rechnen.
Why do people like President Trump so much in the Republican Party? He was a damn good president.
Warum mögen die Menschen in der republikanischen Partei Trump so sehr? Weil er ein verdammt guter Präsident war. Und Trumps erklärtes Ziel ist es, die Partei noch mehr zu einer Trump-Partei zu machen. Sein Werkzeug, ihm loyale Kandidaten, die ihm kritische, verdrängen. Und dafür hat er eine mit mehreren hundert Millionen Dollar gefüllte Kriegskasse. Für Lindsey Graham, der sich zum aktivsten Trump-Vertreter im Senat macht und vielleicht darauf hofft, Mitch McConnell als Fraktionschef zu beerben, ist das vor allem eine taktische Frage.
Trump can be a handful, but he is the most dominant figure in the Republican Party. We don't have a snowball's chance in hell of taking back the majority without Donald Trump.
Trump ist ja nicht einfach, aber er ist die dominanteste Figur in der republikanischen Partei. Wir haben ohne Donald Trump nicht mal die Chance eines Schneeballs in der Hölle, die Mehrheit zurückzugewinnen. Für andere geht es um Ideen, darum, wofür ihre Partei als konservative Kraft in den USA in Zukunft steht. Ist sie eine Partei der konservativen Werte, eine, die für ein traditionelles Amerika-Bild steht, für Eigenverantwortung, freien Markt und wenig Staat? Oder wird sie geprägt von Personenkult, Verschwörungstheorien und amerikanischer Isolation? Dieser Streit, der im Augenblick durch die Personen Mitch McConnell und Donald Trump repräsentiert wird, ist schon jetzt ein tief eingeschlagener Keil, der die Partei zerreißen könnte. Und selbst wenn sich McConnell durchsetzen sollte, wird der Trump-Flügel mehr an der Partei zerren, als es die extrem konservative Tea Party-Bewegung vor 10 Jahren jemals konnte.
Der Beitrag von Arthur Landwehr. Und jetzt, wie immer am Ende dieser Sendung, unsere Presseschau. Andreas Diehl hat sie zusammengestellt und Joachim Eich trägt sie vor.
Kommentiert wird unter anderem die Debatte um den Impfstoff von AstraZeneca. Die Frankenpost aus Hof hat Verständnis für die Kritik an dem Mittel. Der Versuch, selbst jetzt noch mögliche Risiken und Nebenwirkungen kleinzureden, ist so sinnlos wie der Versuch, mit dem Topfdeckel überkochende Milch aufzuhalten. Es gelingt nie. Die Neue Osnabrücker Zeitung sieht das anders. Ja, das AstraZeneca-Vakzin ist nicht ganz so wirksam wie die neuartigen Seren. Aber es ist deutlich wirksamer als zum Beispiel der Grippeimpfstoff. Dieser hilft extrem effizient dabei, die Grippe auszubremsen. Und so wäre es auch bei Corona, wenn möglichst alle mitmachen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung präsentiert einen Vorschlag zur Güte. Impfwillige aus der Priorisierungsgruppe 2 und 3, also zum Beispiel Polizisten, Krebskranke oder Feuerwehrleute, sollten sich jetzt mit AstraZeneca impfen lassen dürfen, auch wenn sie noch gar nicht dran wären. Und Die AstraZeneca-Gegner müssten bis auf Weiteres auf eine Impfung verzichten. Das wäre allemal besser, als diesen Stoff schlecht zu reden. Die Südwestpresse aus Ulm befasst sich mit dem Aktionsplan der EU-Kommission zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Auf die Selbstkritik, man sei bei der Impfstoffzulassung zu langsam gewesen, folgt eine Kehrtwende. Nun soll es EU-weit Notfallzulassungen geben, wie sie die USA und Großbritannien nutzten. Auch die Vakzinanpassung an Mutationen soll schnell gehen. Und schließlich soll generell die Impfstoffproduktion ausgebaut werden. Das alles sind sinnvolle Konsequenzen aus dem Impfchaos, die hoffentlich nicht nur Ankündigungen bleiben. Ein weiteres Thema der Kommentare ist der politische Aschermittwoch der Parteien. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder hält fest, dass der politische Aschermittwoch in diesem Jahr anders aussehen würde als in der Vergangenheit, war abzusehen. Aber die Parteien haben sich zum Durchhalten entschlossen und das war am Ende keine schlechte Idee. Natürlich wirkte manches traurig und verloren. Dafür wurde gezeigt, dass man auf viele Rituale und sogar auf Alkohol zumindest zeitweise verzichten kann, ohne dabei die politischen Botschaften zu vernachlässigen. Auch die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg beobachtet weniger Stimmung, aber auch mehr Analyse. So skizzierte CSU-Chef Markus Söder in seiner nur halblaunigen Rede die politische Lage ziemlich gut. Laschet ist ein Leichtgewicht, das sich in den Fußstapfen von Angela Merkel zu verlaufen droht. Was er selbst nicht beantworten kann, ob es mit ihm funktioniert. Bei Söder dominierte das Ich, stellt die Leipziger Volkszeitung fest. Die langen Ausführungen über die Corona-Politik waren Erklärung und Rechtfertigung zugleich. Das Fazit: Alles läuft gut, solange Söder und Merkel draufsteht. Dahinter regiert das Chaos.
Das war der Blick in die Kommentare von morgen und damit geht unser Journal vor Mitternacht zu Ende. Gleich nach den Nachrichten folgt die Sendung Fazit. Da geht es dann unter anderem um die Festnahme eines Rappers in Spanien wegen seiner Texte und die Frage, wo liegen die Grenzen der Provokation? Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht.